ARD. Wahlkreis Ost. Der Politik-Podcast aus Leipzig.
Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Mein Name ist Malte Pieper, ich bin Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell und wieder an meiner Seite Anja Meyer, die Chefreporterin des Fokus-Magazins. Hallo Anja.
Hallo Malte.
Anja, wenn dieser Podcast erscheint am 3. Oktober, da feiert die ganze Republik 35 Jahre Wiedervereinigung. Was verbindet dich mit diesem 3. Oktober, mit dieser Nacht vom 2. auf den 3. Oktober 1990?
Also mich verbindet vor allem viel mit dem 3. Oktober selbst. Also die Nacht auf den 3. war das, wurde gefeiert vom 2. auf den 3.?
Nee, ja, da standen alle vom Reichstag und haben gefeiert.
Ja, das war doch der 3.
Nee, vom 2. auf den 3., weil am 3. vollendete sich ja dann
ach,
das, siehste, was mal
so
geteilt
geht's schon
wurde.
Los. Ja, Oma erzählt vom Krieg, genau. Aber ich erinnere mich sehr gut. Ich glaube, es war ganz schlechtes Wetter und ich war mit meiner fast 2 Jahre alten Tochter bei meinen Eltern angelandet und der Fernseher lief, die Übertragung vom Reichstag lief und die Stimmung war sehr gedrückt, muss ich sagen. Also meine Eltern, die waren ja, vielleicht erwähnte ich das bereits schon mal, die waren Politökonomen. Politische Ökonomie des Sozialismus, damit es auch richtig schief geht. Und jetzt lache ich, aber also mein Vater war ein gerade abgesägter SED-Funktionär. Der würde am nächsten Tag seine Entlassung bekommen im Finanzministerium von Herrn Weigel. Und meine Mutter war Hochschullehrerin und die würde bald Hausverbot bekommen in ihrer Hochschule. Und das wussten die beiden an dem Tag zum Glück noch nicht, aber die Stimmung war eh miserabel. Also es war einfach ein anstrengendes Jahr.
Ich war in dieser Nacht 13, 8. Klasse. Wir waren sehr politische Haufen, haben das, was ihr da gemacht habt, durchaus mit Sympathie begleitet. Leute, die eine Diktatur abschütteln,
hinter
Chapeau.
Der Gardine standen.
Genau. Aber von uns war es eben deutlich näher zur niederländischen Grenze oder nach Belgien. In meiner Heimatstadt vor den Toren Dortmunds gab es sowohl eine große belgische als auch eine große britische Kaserne, früher Besatzungssoldaten. Damals Teil der Stadtgesellschaft. Der Vater eines Schulfreundes war Belgier, eine Freundin Niederländerin. Der Schüleraustausch ging nach England, er ging nach Frankreich. Ich erzähle das jetzt alles nur, um zu sagen, der Blick ging nach Westen. Also für die meisten bei uns aus der Klasse wart ihr DDR-Bürger. Halt eben Leute, die zufällig Deutsch sprachen, sowie Österreicher, Schweizer und Südtiroler eben auch. Aber warum sollte das plötzlich ein Land sein, haben wir uns gefragt. Hast du dich das auch gefragt?
Das habe ich mich absolut auch gefragt, lieber Mann. Dieses Jahr 89, 90, das war ja rasant, muss man einfach sagen. Also ich hatte auch ein paar private Katastrophen, ja, also Scheidung, Umzug, es war kompliziert alles, Währungsunion, das war jetzt, sehen viele Leute nicht mehr als Katastrophe, aber es war eine echt anstrengende Zeit, dieses Gerangel nach dem Begrüßungsgeld, also eine Menge auch durchaus niederschmetternde Erfahrungen. Eine Banane im Kinderwagen meiner Tochter, die von einem Lastwagen geworfen wurde. Ich glaube, ich habe davon schon mal erzählt. Das ist was, das vergisst du einfach nicht. Aber ich will es auch gar nicht so im Nachhinein, ja, wir sitzen hier und alles ist erstmal gut. Aber ich habe schon in diesem Jahr gelernt, wie schnell sich politische Bewegungen fast im Kreis drehen können. Also das eine war ja sozusagen die Leute von Bündnis 90, die und Teilen der SPD, muss man auch sagen, der in der DDR gegründeten SCP, diese Wende herbeigeführt haben. Aber dann kam irgendwie Kohl ausgerechnet, der irgendwie das große Geld versprochen hat und die Leute sind dem hinterher gerannt. Und ich habe wahrscheinlich auch aus dieser etwas privilegierten Situation als Funktionärskind sozusagen, mir war das alles gleichgültig. Geld und so und Bananen und so. Das ist was, wofür ich mich heute manchmal ein bisschen schäme, weil ich denke, naja, den anderen war es eben nicht gleichgültig und für die war es total wichtig, ja. Also ich hatte so eine innere Freiheit, würde ich das nicht nennen, mir war einfach dieses Land egal. So, und ich wollte aber, als es dann abgeschafft wurde, war es mir gar nicht mehr egal und ich wollte gerne, dass es diesen berühmten dritten Weg gibt und der war an diesem 2. 3. Oktober gescheitert.
Siehst du, und wir als politisch-aktivistische Jugend im katholisch-konservativen Westfalen waren eigentlich froh oder dachten, dass wir Helmut Kohl endlich los wären, nach nicht sonderlich erfolgreichen 7, 8 Jahren. Dann kamt ihr, schwupps.
Dann kamen wir.
Verlängerte
genau.
sich
Aber
das
dann
alles.
Kam auch Helmut Kohl, der die Millionen versprochen hat, die blühenden Landschaften.
Also, auf jeden Fall eine Frage. Diese Nacht 3. Oktober, die unseren Gast garantiert nicht beschäftigt hat, der befand sich nämlich zwar in der Nacht der Wiedervereinigung im Osten. Ich denke, Brücke in Stralsund. Aber er schlief tief und fest, denn er war gerade einmal 2 Jahre alt. Herzlich willkommen, Hendrik Bolz.
Hallo.
Hallo Hendrik, ich habe heute die Ehre, dich vorzustellen. Ich habe mich schon im Vorhinein sehr gefreut, dass du kommst. Für die, die ihn nicht kennen, kaum vorstellbar. Also Hendrik ist 88 in Leipzig geboren, habe ich nochmal nachgelesen, aber aufgewachsen bist du in Stralsund, ne?
Ja.
Und Hendrik ist Musiker und Autor und Podcaster. Musik machst du oder hast du gemacht? Das weiß ich nicht genau. Unter dem Namen Testo?
Es ist jetzt noch nicht so richtig final so abgeschlossen. Es ist so ein bisschen jetzt so ausgelaufen. Ich würde es nicht ausschließen, dass ich irgendwann mal wieder Musik mache, aber eigentlich gibt es gerade andere Sachen, die mich mehr interessieren, und hat so seine Zeit gehabt.
Okay, also du warst bis jetzt, sagen wir mal, Teil des Rap-Duos Zugezogen Maskulin. 2022 erschien unter deinem bürgerlichen Namen Hendrik Bolz das enorm erfolgreiche Buch Nullerjahre. Da geht es um dich und dein Aufwachsen in den Nullerjahren in Ostdeutschland, um die sogenannten Baseballschlägerjahre. Ich sage dazu gerne die Jahre des Wegbrechens der Autoritäten, der teilweisen Gesetzlosigkeit oder zumindest schwacher Rechtsstaat und des krassen Rechtsrucks in Deutschland. Herzlich willkommen nochmal. Und siehst du das? Würdest du es ebenfalls so sehen? Erste Frage.
Was jetzt genau?
Also ich habe gestern vor unserem Interview mich mit meiner Tochter unterhalten, die ist genauso alt wie du, und habe gesagt, ja, du kennst ihn, ja, die kannte dich natürlich und so. Und sie hat gesagt, Autoritäten waren weggebrochen. Das war aber jetzt nicht, dass sie erwartet hat, dass sie irgendwie schlecht behandelt wird im Kindergarten, sondern dass ihre Großeltern schwach waren. Wir sind dann auch in den Osten gezogen, also aus Berlin raus, aus dem Prenzlauer Berg raus nach Brandenburg, wo der Rechtsradikalismus doch, also sichtbar auch einfach da war, wo du als Schülerin dann schon Probleme hattest. Und da hat sie auch den Rechtsstaat als relativ schwach erlebt. Also deshalb, das erwähne ich. Wie hast du das erlebt?
Dem würde ich mich schon so anschließen. Also damals, ja, ihr habt es schon gesagt, ich war ja ein kleines Kind. Ich war in den 90ern, so Baseballschlägerjahre, die sind ja eher sogar noch so in den 90ern verortet, sind in meiner Zeit, als ich jugendlich war, dann so ein bisschen ausgelaufen. Aber da war ich klein und habe ja gar kein Bewusstsein dafür gehabt, was hier um mich herum passiert. Habe das eigentlich erst später gemerkt, als ich dann in Berlin gewohnt habe und hier Leute kennengelernt habe, die ganz anders sozialisiert sind, irgendwo im Westen, dass ich mich gefragt habe, ja, warum haben die irgendwie so eine Sicherheit im Auftreten und in ihrer Individualität, und irgendwie haben die irgendwie nicht im Hinterkopf, ja, ich könnte aber auch von irgendwem auf die Fresse bekommen, wenn ich jetzt hier irgendwie zu laut bin oder zu laut im Auftreten oder was weiß ich. Und habe ich gemerkt, ja, die sind einfach aufgewachsen mit so einer Sicherheit, ja, wenn irgendwer mir was tut oder wenn irgendwas passiert, da gibt's irgendwie eine Institution, die interveniert und die aufpasst, und die werden dann bestraft, und die machen das vielleicht, wenn die noch ein paar Mal bestraft werden, dann kein drittes und viertes Mal. Und dann ist mir aufgefallen, ja, das habe ich nicht. Ich habe dieses Sicherheitsgefühl habe ich eigentlich nicht in die Wiege gelegt bekommen, weil ich eben in der Zeit, du hast es ja schon beschrieben, also 89, 90, da ist für die Leute viel passiert und ging drunter und drüber, Massenarbeitslosigkeit, Hoffnungen, die man sich gemacht hat, die dann alle erstmal nicht so schnell eingetreten sind, und eben auch so ein Machtvakuum zwischen den Staaten, also die BRD, die sich auch erstmal dann neu etablieren musste in den Institutionen und teilweise auch irritierend lange gebraucht hat, finde ich, wenn man sich das heute anschaut. Also da wurde ja viel lange laufen gelassen, und das ist einfach die Welt, die ich als kleines Kind betreten habe, und eine Welt, die nicht so geordnet war, sondern wo doch ganz viel im Umbruch war, und wo ich heute, wenn ich heute drauf schaue, eigentlich aufgewachsen bin mit dem Gefühl, ja, der Stärkere hat recht und der kommt damit durch.
Ihr seid jetzt sehr schnell. Ich muss an der Stelle mal kurz Minderheitenschutz in Anspruch nehmen.
Du meinst die Westdeutschen.
Die Westdeutschen, ja. Das geht jetzt für die alles ein bisschen schnell. Also wir sind jetzt schon bei Schlägerjahren angekommen. Ja. Ich fasse es mal in 2 Sätzen so zusammen. In den 90er Jahren und vielleicht auch noch Anfang der Nullerjahre, die Jugend, vor allem im ländlichen Raum Ostdeutschlands, entweder man war Nazi oder man war irgendwie Anarchist, und dazwischen hat man sich die Fresse eingeschlagen, wenn die beiden Seiten aufeinander gestoßen sind. Sehr pointiert?
Ja, pointiert ist ja auch nicht immer falsch. Also Personen, die in der Zeit so jugendlich waren, das ist ja so die Wendegeneration, ne? Christian Bangel, Clemens Meyer, Manja Prekels, Daniel Schulz, die berichten das ja oft, dass das genau so dann stattgefunden hat. Also, dass das so nach dem Zusammenbruch der DDR auch so ein totaler Werteverlust dann so stattgefunden hat in der Generation. Und wir glauben jetzt hier erstmal gar nichts mehr und links ist eh irgendwie out und ja, Kapitalismus und Demokratie, ja toll.
Lehrer haben keine Meinung mehr.
Ja, und genau. Jetzt sind Mama und Papa plötzlich arbeitslos, also ist irgendwie auch scheiße. Und ja, und dass das einfach so ein Feld war, was sehr leicht irgendwie dann auch für rechte Strukturen zu beackern war. Und dann gab es aber auch immer noch die anderen, die gesagt haben, nee, vielleicht auch so ein bisschen gespeist aus dem, was du gesagt hast, ja, DDR fanden wir auch nicht gut, aber irgendwie an so Grundsätze glauben wir immer noch und die daraus vielleicht noch mehr so ein linkes oder so ein Punk-Verständnis irgendwie so entwickelt haben. Und das waren schon Gruppen, die dann so sich gegenüberstanden. Wenn man heute drauf schaut, dann sieht man ja, dass das in großen Teilen aber doch die rechtsextreme Jugendkultur ein größeres Momentum hatte als so jetzt so linke oder Punk.
Heißt einfach nur übersetzt, während in meiner westdeutschen Kleinstadt nach dem 3. Oktober 1990 alles so weiterging wie vorher auch, fand ich mich in der ostdeutschen Kleinstadt halt, wie du schon mal gesagt hast, in einem Vakuum wieder. Es war eben nichts mehr so, wie es vorher gewesen war und genau das musste, dieses Vakuum irgendwie gefüllt werden, aber es füllte keiner?
Ja doch, es füllte jemand. Und das ist jetzt so ein bisschen so eine ähnliche Dynamik, wie wir sie ja heute haben, dass immer da, wo ein Vakuum entsteht, wo Staaten sich zurückziehen, wo Erwachsene durcheinander sind, auch vielleicht nicht mehr so richtig einen Zugriff haben auf junge Menschen, ja, dass dann eben Akteure sich freuen und sagen, ach super, dann gehen wir doch da jetzt rein und kommen, wir stellen hier einen Kasten Bier auf euren Platz, wo ihr oben herumhängt und hier ist auch noch ein Mitgliedsantrag für unsere Partei, könnt ihr euch ja mal angucken. Das ist dann, ja, wie ich schon meinte, das ist dann leichtes Feld und es gibt einfach Leute, die haben dann guten Riecher und können so ein Vakuum dann immer sehr schnell auch füllen.
Wo warst du denn in den Nullerjahren? Also nicht, dass ich es nicht eigentlich auch wüsste, aber erzähl es mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Du warst ja in Stralsund. Erzähl mal.
Ja, die Nullerjahre, das muss man ja dann so ein bisschen... Ich habe das Gefühl, dass das fällt dann oft zusammen bei Menschen, die an anderen Orten sozialisiert sind. Da ist dann, aha, eine Jugend im Osten und jemand, der irgendwie kurze Haare hat und eine Bomberjacke. Naja, das ist alles so Neonazi-Geschichten, die da so stattgefunden haben. Aber in den Nullerjahren war das bei uns, in meinem Umfeld, in meinem Plattenbauviertel, wo ich aufgewachsen bin, da war das nicht mehr so Thema. Also da war so die rechtsextreme Jugendkultur... hatte dann irgendwann auch ihren Peak überschritten, dann wurde es irgendwie uncool und ach, jetzt so Typen, die immer noch hier mit den Hosenträgern und Busfahrerhemden und Springerstiefel und so, irgendwie auch, weiß nicht, irgendwie passte das nicht mehr in unsere Coolness-Konzeption, die dann schon so von MTV und Viva so geprägt waren und Eminem und 50 Cent und weite Hosen und Rap und so. Und das war dann eher das, was mich dann so gekriegt hat. Und da aber dann im nächsten Schritt dann, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, war ja auch ein Riesenthema in den Nullerjahren, Gangster-Rap, also so Agro-Berlin, dann Verrohung der Jugend, Rüdli-Schule und so weiter und Picaldi. So fort. Genau, ja. Picaldi-Hosen, so Karotten-Jeans. Und das war eigentlich so, wo ich mich dann verortet habe und was interessant ist und was ich auch versucht habe im Buch dann so die Linie zu ziehen, dass so dieser Gangster-Rap-Habitus und ich bin stark und du bist scheiße, weil du bist nicht männlich genug und so weiter und so fort, dass das eigentlich gut zu dem gepasst hat, wie wir in den 90ern von den größeren Vorbildern, in Anführungszeichen, geprägt wurden. Da hat sich eigentlich vieles auch wieder, habe ich vieles wiedergefunden, auch im Sprachgebrauch und so weiter. Und deshalb war das dann unser Update. Mhm. Aber was man sagen muss, dass zumindest so diese blanke Ausländerfeindlichkeit, die diese 90er-Jahre-Generation hatte, dass die in meinem Umfeld dann doch weniger geworden ist. Weil so Bushido war dann der große Star, also irgendwie jemand, dessen Vater irgendwie aus Tunesien war und so. Also das hat sich dann so ein bisschen abgeschwächt.
Ja, alles. Ganz interessant, ne? Das war sozusagen diese, so ein bisschen diese neue deutsche Härte im Rap, aber eben auch gleichzeitig ganz viele Migrationsgeschichten, die da reingegangen sind, die sich da quasi das geschnappt haben auch als Kulturfeld und das war eigentlich wirklich ganz spannend, finde ich auch. Also was mir bis heute so ein bisschen, aber das wird jetzt nicht verwundern, ich bin ja so eine richtige Boomerin, dieses extrem männliche, ja, also das, da komme ich ja bis heute nicht klar. Also Testo, zugezogen, maskulin. Also wo du immer so denkst, ja, das ist ja erst noch viel später gekommen. Wie hast du eigentlich Frauen oder Mädchen in dieser Zeit erlebt? Weil es gab ja dann später auch weiblichen Rap, aber das hat eine Weile gedauert.
Also erstmal, die Namen sind alle mit Augenzwinkern zu sehen, schon damals.
Aber so als Mutti fand ich das natürlich.
Ja, ja. Also erstmal muss ich sagen, meine Perspektive ist ja auch nochmal besonders, oder ich tue mich immer, das ist immer wichtig zu sagen, ja, dass es nicht diese eine Ostperspektive gibt. Und wenn ich von mir erzähle, dann spielt es in einem Plattenbau in Stralsund und schon in Stralsund in der Altstadt, die Leute haben ganz andere Sachen erlebt und die fanden auch andere Musik interessant und so weiter. Aber bei uns, wir haben uns ja voll wiedergefunden, dann eben, ja, Sido, mein Blog, ah, krass, es ist zum ersten Mal, dass ich irgendwie Medien konsumiere und irgendwie meine Welt irgendwie in Sprache, in Habitus da auftaucht, auch wenn es nochmal anders aussieht und zugespitzt ist. Aber ja, mit so Kinder vom Süderhof und vom Alstertal und so, da habe ich schon gemerkt, ah, irgendwie ist das anders als bei uns. Und dieses Männlichkeitsthema, naja, wenn ich als Kind, als Junge in so eine Welt geworfen werde, die so scheinbar funktioniert nach der Stärkere hat Recht, das wurde mir ja schon auch so in mir auch angelegt. Und ja, ein Junge weint nicht und ein Junge hat keinen Schiss und was weiß ich und wehe, du petzt. Also ich glaube auch noch so ein paar so DDR-Sachen, die da auch noch so mit so rübergeschwappt sind. Ich habe das gar nicht hinterfragt, ehrlich gesagt. Ich habe das erst hinterfragt, als ich dann hier gewohnt habe. Und die Frauen in meinem Umfeld, also heute weiß ich aus Gesprächen, ja, eigentlich fanden wir es schon damals auch so ein bisschen gar nicht immer so toll, aber nach außen wurde dann mitgerappt und so weiter. Und deshalb war für mich als so dummer Teenie, ja, die findet ja auch total toll, ja, und die kommen mit zu den Konzerten und rappen das mit und so. Also ja, ja, und die finden den irgendwie auch süß, den Bushido und so. Also ja, ist doch alles gut. Musste ich dann, oder hatte ich nicht das Gefühl, ich muss es jetzt groß hinterfragen.
Interessant, meine Schuldi bitte meinte, dass wir hier so ein bisschen Family Talk machen. Er hat sich inzwischen schon entspannt zurückgelehnt, weil was soll er hier schon sagen? Meine Tochter, die war dann auch in dieser Pubertät. Wir waren dann in Brandenburg und es gab durchaus noch sichtbar und spürbar Rechtsradikalismus. Also das ist jetzt nicht so, dass das einfach sich aufgelöst hätte, sondern es war da und es war auch bedrohlich. Und sie war dann in so einer Antifa-Gruppe, würde man heute wohl sagen, oder hat man damals auch schon gesagt, wo immer so lange diskutiert wurde, bis der Anführer Recht hatte. Aber egal. Sie ist jedenfalls, erinnere ich mich, nachts nach Hause gekommen und war quasi nur knapp einem Übergriff entkommen. Und zwar indem sie kurz, also sie hatte quasi schon den Atem im Nacken, sie hat die Mütze abgenommen und es war klar, sie ist ein Mädchen. Das hat sie quasi gerettet und das ist sowas, worüber ich bis heute nicht so richtig drüber wegkomme. Das finde ich irgendwie so total bedrohlich, weil natürlich, ich hätte auch einen guten Sohn haben können, ja. Also der war fällig gewesen. Das ist so ein seltsamer Ehrbegriff, der da irgendwie auch noch zieht, ja. Und das fand ich schlimm. Und dann wollte ich noch erzählen, dass als wir hingezogen sind und ich erlebt habe, dass das also nicht nur so eine Erzählung von Berliner Zeitungen ist, dass es Rechtsradikalismus gibt in Brandenburg. Genau in dieser Zeit gab es so Kampagnen, Brandenburg zeigt Gesicht. Es gab plötzlich eine Anti-Rechts-Demo in dieser Stadt, in der ich lebe, wo der Bürgermeister vorne weggegangen ist. Und das hat in meiner Wahrnehmung alles geändert. Alles. Die Zivilgesellschaft, und zwar die vorne dran stehen auch, setzen sich über ihre Vorbehalte gegenüber Linken und dann sind die vielleicht auch mal ein bisschen komisch und reden wirres Zeug, sondern es geht um den Ansatz, um den Demokratieansatz. Und das hat tatsächlich in dieser Stadtgesellschaft total viel verändert. Hast du sowas auch erlebt?
Wann war das?
Warte mal, 97 sind wir hingezogen, dann war es so Mitte der Nullerjahre, denke ich mal so. 2004, 2005 so.
Nicht bewusst, ehrlich gesagt. Also für mich war das irgendwann auch so ein Nervthema. So rechts und links und lass mich in Ruhe mit der Scheiße. Und wir hängen jetzt hier eh alle zusammen und kiffen und hören irgendwie Rap. Und ich war eigentlich bewusst apolitisch, weil ich fand das irgendwie, oder antipolitisch, das waren für mich da damals so Schlaumeier-Themen. Und,
ja, heißt ja auch Meier.
Ja, siehste. Und plus, es war aber auch gespeist aus so einer generellen Schnauze-Voll-Stimmung, also rundrum, also der Großteil meiner Kumpels war irgendwie arbeitslos und ja, irgendwie so, es ist doch eh alles scheiße und die da oben kannst du alle vergessen und wenn so ein Typ mit Anzug und Aktentasche und so ist eigentlich schon Verbrecher und irgendwie, ich hatte schon dann irgendwie sowas anti-elitäres, anti- Politisches irgendwie so entwickelt, was dann aber auch eben so aus dem Umfeld und aus so einem, ja, aus so einer Stimmung in so einem Plattenbauviertel, wo wirklich die Leute viele Herausforderungen auch zu schultern hatten, was daraus so gespeist war. Ich wusste auch nicht, konnte auch die Partei nicht unterscheiden, PDS, SPD, weiß ich doch nicht, keine Ahnung, war auch so ein bisschen stolz drauf, oh ja, weiß ich doch nicht. Es war aber auch alles irgendwie ganz fern, also das war dann irgendwie so Sozialkundeunterricht, hat man das mal irgendwie dann gehabt, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, hinter diesem, ey, Demokratie lebt vom Mitmachen und seid doch jetzt dabei und so weiter, dass ich jetzt wirklich da einen Einfluss hätte oder da jemand auf mich wartet. Habe ich mich vielleicht, aber war auch vielleicht ein Irrglaube.
Vor allen Dingen, Anja, wo du so berauscht warst, weil die oben mit dabei waren, ja, und über das Link hinweggesehen haben. Ich habe ja die Nullerjahre in Thüringen verbracht, anders als dein sozialdemokratisch offenes Brandenburg, war das ja tiefstes CDU-Land, absolute Mehrheit. Und da hat die CDU und die CDU-Vertreter ununterbrochen mit sich gekämpft, ob sie mit diesen Linken irgendwas zusammen anfangen wollten. Und wenn PDS noch dran stand, dann sowieso nicht. Man hat zwar mit denen zusammen in der Nationalen Front gesessen und gemeinsam im Rat des Bezirkes, aber daran konnte man sich ja plötzlich nicht mehr erinnern nach 1990. Und nur da, wo die Hütte wirklich brannte, ich erinnere mich noch an Pößneck, da war dann die CDU bereit, auch mal mit den Parteien links der Mitte was auf die Beine zu stellen, gegen die wirklich marodierenden Nazis dann da. Aber Henrik, du hast ja einen ganzen Podcast, preisgekrönten Podcast, muss man dazu sagen, Springerstiefel gemacht, wo du durch Ostdeutschland gefahren bist und diese Situation zu ergründen versucht hast, kann ich jedem nur empfehlen, unter anderem auch in der ARD-Audiothek. Aber ich würde gerne mal aus den Nullerjahren jetzt ins Heute kommen, weil das, was du beschrieben hast, auch was du aus deiner Rolle als Mutter beschrieben hast, Anja, das kann doch der Mutter von heute auch wieder passieren, wenn sie eben in Cottbus oder in Neubrandenburg oder in AfD-regierten Sonneberg sitzt. Henrik, was ist denn, ist etwas an oder was ist heute anders als in den Nullerjahren?
Heute anders, ja, viele Sachen. Also zum einen sind ja nun doch schon irgendwie so ein bisschen die Strukturen eingewachsen, nicht nur ein bisschen, sondern schon sehr. Also wir haben jetzt nicht mehr dieses Machtvakuum, wie es nach der Wende gab. Wir haben keine Massenarbeitslosigkeit. Wir haben irgendwie ja funktionierende Strukturen, Polizei und so weiter. Also vielleicht nicht überall hundertprozentig. Und es gibt eine Zivilgesellschaft, die, glaube ich, noch mehr ein Problembewusstsein hat. Weil was du gerade beschrieben hast, das oder ihr beide, das stimmt ja, ne? Also es war nicht überall so, dass sofort Leute gesagt haben, wir haben hier ein Problem und wir müssen uns darum kümmern, sondern ja viel auch so, ah, lass das mal nicht zu hoch kochen.
Unsere Jungs.
Das sind ja unsere Jungs und die sind halt verwirrt, akzeptieren die Jugendarbeit, auch will ich jetzt auch nochmal reinschmeißen, will ich jetzt nicht zu groß aufmachen, das Thema. Wir brauchen ja Investoren in der Region, in den Medien, das soll mal nicht so doll auftauchen und so weiter. Also auch irgendwie verständlich, aber ja, das hat natürlich auch dazu geführt, dass viele Probleme vielleicht gar nicht immer so angepackt wurden, wie sie hätten angepackt werden können. Ich glaube auch, dass heute anders ist, auch durchs Internet und so weiter, dass sich irgendwie Sachen viel mehr verbreiten. Also auch Probleme, aber auch, also wenn wir haben hier ein Problem und wir müssen uns darum kümmern, aber auch auf der anderen Seite natürlich irgendwie Desinformation oder auch Propaganda von Extremisten, die da dadurch auch schneller in die Kinderzimmer kommt. Und was ähnlich ist zu der Zeit damals, eben so ein ja, so eine krisengeschüttelte Jugend, also jetzt eben so eine Multikrisenerfahrung, erst Corona, dann, weiß ich, Inflation, Krieg, Männlichkeitskrise, Klima, die haben ja wirklich einiges auf den Schultern, auf dem Zettel und dann wiederum auch eine Ähnlichkeit, glaube ich, dann zu der Kindheit und Jugend in den 90ern. Und dann haben aber auch Erwachsene, gerade vielleicht in der Corona-Zeit, die selber auch verwirrt waren und da auch das Gefühl, ey, irgendwie ja, so richtig unsere Probleme haben die Leute irgendwie nicht auf dem Schirm in der Politik und unter den Erwachsenen. Und irgendwie fühlen wir uns als Jugendliche ein bisschen alleingelassen. Und ich glaube, die Rechnung oder das Ergebnis sieht man da jetzt so ein bisschen, ähnlich wie was wir vorhin besprochen haben, Thema Vakuum und wer geht da rein. Ja, es gibt dann immer Leute, die sagen, ja, ihr seid von allen alleingelassen, ach, von uns nicht. So, und hier sind wir und hier ist unser Laden, kommt mal rein, hier könnt ihr irgendwie rumhängen. Und das sind in großen Teilen des Ostens, sind das halt dann doch irgendwie auch rechtsextreme Akteure, die da seit den 90ern geblieben sind, eingewachsen sind und die eben auch einen guten Draht zu jungen Menschen haben. Jetzt habe ich dir viele Ähnlichkeiten aufgezählt. Ich glaube,
ich habe ja gerade Sonneberg schon mal angesprochen. Der Landkreis Sonneberg regiert von einem AfD-Landrat. Wir haben einen AfD-Bürgermeister in Sachsen-Anhalt. Wir haben in vielen Kreisen im Erzgebirge, sonst wo, die AfD inzwischen über 50%, also mit einer absoluten Mehrheit ausgestattet. Da könnte ich jetzt mit dem Blick aus dem Westen kommen und sagen, naja, ist er noch viel schlimmer als in den Nullerjahren oder 90er Jahren, weil jetzt sind sie teilweise an der Macht.
Ja, ich glaube, das ist schon so ein großer Unterschied. Also damals waren ja auch viele angefressen von der Politik, auch in meinem Umfeld. Aber so NPD wählen oder DVU oder sowas, das war dann schon für viele dann so, naja, nee, irgendwie, ich bleib dann doch bei CDU und SPD. Und heute gibt's dann eben doch Parteien, wo man sagt, ja, ach, ja, warum nicht? Und dann mache ich mein Kreuz mal da. Und das ist auch irgendwie was, was dann auch bei den Leuten ankommt, denen ich damit eins auswischen will oder denen ich ein Signal senden will, ey, ich bin hier richtig angefressen und ich bin unzufrieden. Oder natürlich gibt es auch genug Leute, die auch, wo es keine Protestwahl ist, sondern wo es auch wirklich Überzeugung ist.
Das heißt, die Hemmschwelle ist gefallen?
Nee, ich glaube, es gibt jetzt einfach ein Angebot, was es geschafft hat, sich wirklich bürgerlich zu positionieren. Das war ja immer auch so Traum von NPD und so weiter. Ja, und bei Demos nicht mehr auftreten mit Bomberjacke und Glatze, sondern irgendwie Mitte der Gesellschaft erreichen. Und und heute funktioniert das.
Und das dann kicken vom Bundestag aus immer mal. Also wenn Alice Weidel im maßgeschneiderten Blazer nach vorne tritt, ihre Perlenkette um. Und das finde ich immer faszinierend, ja, dieses scheinbar dieses äußerlich Bürgerliche und dieses wirklich radikale Gedankengut, was dann da auch so in schon schnipselbereit für die Social Media Kanäle dargeboten wird, das ist klug gemacht. Also es ist einfach so. Ich würde gerne noch ein Gegenbeispiel dazu nennen. Ich war kürzlich bei einer Veranstaltung von Heidi Reicheneck in Sachsen-Anhalt. Da war auch Party. Also, und da waren die ganzen jungen Leute, die alle Parteien haben wollen. Also das fand ich total interessant. Also ich fand es jetzt argumentativ nicht alles immer so ganz stimmig und so, aber du hast ja dein eigenes Denken in deiner Jugend auch kurz angerissen. Das ist auch gar nicht nötig.
Also, da liest du mir doch den Ball vors Tor. Also wieder 90er-Nuller Jahre, links außen, rechts außen.
Ja, den Gedanken hatte ich auch.
Was noch ein großer Unterschied ist, und das führen vor allem Leute an, die die Baseballschlägerjahre auch selber als junge Menschen erlebt haben. Ja, es ist schon nochmal ein bisschen anders. Also das war damals ja wirklich so eine blanke, ungehemmte Gewalt teilweise und richtig sich ein Austoben. Das haben wir in der Form heute nicht, ne? Und da sagen dann auch Leute, naja, also wenn man das jetzt hier 1:1 gleichsetzt, da fühle ich aber meine eigenen Erfahrungen, die ich gemacht habe, so ein bisschen relativiert. Auf der anderen Seite gibt es aber auch genug Leute, die sagen, ja, aber stimmt, aber das, was wir heute sehen, das erinnert aber schon daran und es sollte uns ja irgendwie zu denken geben oder mitgeben, ey, wir haben da irgendwie vielleicht diesmal die Chance, früher oder besser zu reagieren.
Es gibt ja dieses Buch von Peter Schneider, 1989-90. Peter Richter, danke. Das handelt in Leipzig, richtig?
Dresden.
Dresden, siehst du? Schon geht's los. Danke, gut, dass du da bist.
Irgendwo in Sachsen,
genau. Und da kann man ja, also das ist ja wie ein Zeitdokument. Also da kann man sehen, weil du gerade gesagt hast, ungehemmte, ungebremste Gewalt. Das war schon nochmal eine andere Hausnummer, ja. Also insofern, ja, der Rechtsstaat ist heute stärker. Und wir haben diese Arbeitslosigkeit nicht und trotzdem hat man das Gefühl, oft das was kippt gerade.
Ja, mal schauen. Ich schaue immer eigentlich hoffnungsvoll in die Zukunft und auch gerade Thema so junge WählerInnen, das ist ja total fluide, wie da so Meinungsbildung stattfindet und auch total trendabhängig. Sehe es immer so ein bisschen kritisch, wenn so Leute sagen, ah, so und so viele von der Jugend wählen jetzt irgendwie rechts oder noch rechtsextrem und noch weiter bis hinten zum Rand und das dann so hochrechnen. Das heißt dann in 10 Jahren, dann sieht die Parteienlandschaft hier so und so aus. Das stimmt ja nicht. So, das ist jetzt irgendwie augenscheinlich eine große Mode und ein Trend, aber das kann bei der nächsten Bundestagswahl oder wenn man so Befragungen unter jungen Menschen macht, dann kann das schon wieder ganz anders aussehen. Ich meine, vor 4 Jahren haben irgendwie alle so die Artikel Artikel gefüllt damit, dass die Jugend jetzt so, ach krass, die wählt so viel FDP und Grüne. Also davon ist ja auch nicht so viel geblieben. Also ich glaube, ja, weiß nicht, das ist doch total fluide. Da kann man sich ein bisschen Hoffnung bewahren.
Das heißt, es ist quasi erschwert. Ja, die Jugend macht sowieso, was sie will. Und wenn sie dann noch Ossi-Jugend ist, dann macht sie erst recht, was sie will. Weil der ostdeutsche Wähler wählt ja auch, wie er will. Auf einmal 20% mehr rechts der Mitte, dann auf
Warum
einmal wieder 20%
links der Mitte. Richtig, richtig spitz wird er da.
Ja.
Ich bin ja nicht der ostdeutsche Wähler.
Ja. Ich bin ja für dich auch immer der Wessi hier in der Runde. Also von daher.
Ja, tatsächlich. Ich freue mich, dass Hendrik das jetzt so ein bisschen positiver sieht. Also so ein bisschen fluide, ja, dass es irgendwie in Bewegung ist und nicht entschieden. Kannst du dir vorstellen, jemals wieder nach Stralsund zurückzugehen?
Ja, also auch da, ich würde es nicht ausschließen, aber habe jetzt eigentlich nicht den Plan. Fühle mich eigentlich total wohl hier.
Weil in meiner kleinen Stadt kommen die jetzt alle zurück.
Mhm.
Die Kinder.
Ja, aber deine kleine Kleinstadt ist auch mit S-Bahn-Anschluss vor den Toren Berlins. Da ist man ja doch etwas schneller, jetzt hätte ich fast gesagt, in der Zivilisation als von Stralsund
Hallo.
Aus.
Ja, ey, Stralsund ist total super. Ja, also jetzt wirklich. Egal, da
muss
man jetzt
gut
nicht,
nach Hiddensee.
Die Westrolle wird gut ausgefüllt hier.
Also, keine Städtebeleidigungen. Aber ja, aber das ist so ein Trend, den ich auch gerade wahrnehme, dass viele einfach, die kriegen dann Kinder und kommen irgendwie zu den Großeltern zurück und rutschen auch in die Strukturen. Ich weiß, wovon ich rede, ist bei uns nämlich genau gerade passiert. Und meine eine Enkeltochter hat jetzt plötzlich den ehemaligen Klassenlehrer meiner Tochter als Lehrer. Ja, wer früh Kinder kriegt, Malte rechnet gerade. Ja, die Ossis sind früh dran und
stehen auch früher auf.
Es gibt ja richtig so Rückkehrerprogramme auch und so, ne? Weil das natürlich super ist. Das ist ja eigentlich genau das, was es braucht. Also gerade im ländlichen Osten, wenn man da durch die Orte geht, also da hast du eine große Überalterung und eine Ausdünnung der Bevölkerung, woraus dann auch folgt, dass dann irgendwie Schwimmbäder geschlossen werden und was weiß ich nicht alles. Und da braucht es natürlich wieder neue Menschen und junge Menschen, die da irgendwie auch vor Ort sind und was aufbauen.
Und alle sind happy.
Genau.
Alle sind beisammen.
Also jetzt kommt ein Zirkelschluss. Und vor allen Dingen in diesen Gegenden ist zu viel Testosteron.
Stimmt.
Weil die jungen Frauen sind ja weggegangen, deshalb so
jetzt kommen sie
drauf.
Wieder.
Ja. aber um das abzubinden, Henrik, ihr seid für diesen Podcast, für Springerstiefel, quer durch die ehemals Ostdeutsche Republik gefahren. Was war denn die Quintessenz, was euch die Leute in den Gesprächen gesagt haben, was ihnen heute fehlt?
Ja, eigentlich schon. Genau das, was ich eben meinte. Also, dass man einfach so Orte hat, wo irgendwie so Angebote weggebrochen sind, Angebote wegbrechen, wo es vielleicht zu wenig Jugendsozialarbeit auch gibt und ein ausgedünntes Busnetz und was weiß ich. Und irgendwie das Gefühl, ja, hier kümmert sich niemand, hier ist nichts. Und gerade zu Corona-Zeiten hat sich das nochmal so zugespitzt, wo dann auch noch irgendwie die Schulen geschlossen waren und so weiter. Und dass dann eben junge Menschen ja dann doch sehr auf sich zurückgeworfen waren und letztlich dann bei Angeboten gelandet sind, die dann Akteure gemacht haben, die, wo man heute sagt, ah, das ist vielleicht irgendwie nicht so cool gewesen. Also halt, wie gesagt, so rechtsextreme Einrichtungen, die gesagt haben, ach, hier könnt ihr herkommen, hier gibt's irgendwie, könnt ihr Hausaufgaben machen, könnt ihr rumhängen, wir machen auch mal eine Party, aber nicht den Behörden verraten. Ja, das hat einfach da damals gut funktioniert und das ist ja bis heute so. Also die Leute hocken da einfach in so sterbenden Orten teilweise und man hat das Gefühl, oder die Leute haben das Gefühl, es geht irgendwie nichts mehr voran. Es hat ja, also Thema blühende Landschaften, ja, das hat lange gebraucht. Dann gab es aber schon ja so einen Schwung und große Projekte und jetzt irgendwie gingen die Arbeitslosenzahlen runter. Und das ist der Schwung ein bisschen abgeebbt. Und viele haben das Gefühl, irgendwie, es passiert nichts mehr, es machen nur noch Sachen zu, die Leute ziehen weg und irgendwie keiner hat es aber so richtig auf dem Schirm oder hat irgendwie ein Rezept dagegen. Ja, dann halte ich mich doch an die Leute, die noch vor Ort sind, die hier auch was machen und irgendwie einen Freibierabend ab und zu mal veranstalten und so und dann, ja.
Warum fehlt es aus deiner Sicht, wenn du so viel rumgekommen bist, den Ostdeutschen, also es ist ja nicht nur der Konsum, der zu ist oder die Kneipe, ja, das gibt's ja woanders auch. Warum fehlt es ihnen oft an diesem Selbstbewusstsein, was sie, was weiß ich, auf der Schwäbischen Alb haben, wo auch nichts ist, aber sie sagen irgendwie, wir haben hier die beste Küche und wir machen irgendwie, woran liegt es? Keine Kirche? Was ist deine Erfahrung? Was verbindet die, also was fehlt, um die Leute zu verbinden und ihnen so ein gutes Selbstbewusstsein auch zu geben?
Ja, gute Frage. Ja, ich glaube schon mal, dass sowas alles im Osten nicht so richtig nachgewachsen ist bisher. Also in der DDR, weißt du besser als ich, war ja vieles auch an Gemeinschaftsleben irgendwie so organisiert. Und man hatte ja irgendwie so lebendige Orte, also so ein Plattenbauviertel wie jetzt das, wo ich herkomme, Knieper West. Ja, das war total angesagt und junge Familien und Haufen Kneipen und was weiß ich. Also es war richtig irgendwie, ja, da war irgendwie so richtig Schwung drin. Ne? Und ich glaube, das ist vielleicht auch was die vielleicht auf der Schwäbischen Alb nicht so erlebt haben. Ach, hier war es auch mal anders. Und hier gab's mal, hier war mal richtig irgendwie so Gemeinschaft. Und jetzt, jetzt ist hier, ja, was ist hier jetzt eigentlich noch? So, jetzt ist hier eigentlich gar nichts mehr. Was ist jetzt eigentlich hier der Plan für die Region? Und einfach so dieses Gefühl, ja, es kümmert keinen, wir sind hier abgehängt. Und dann, ja, hat ein CDU-Politiker meint das mal zu mir, ja, und dann haben die Leute das Gefühl, also nichts geht, nichts kommt Neues dazu, nichts passiert mehr, außer ein Geflüchtetenwohnheim. Ja, und das ist natürlich dann die totale Sprengkraft.
Aber ist das nicht, genau weil Anja es ansprach, in den westdeutschen Gebieten ähnlich? Also ich meine, wenn man auf die Schwäbische Alb geht oder in die Eifel geht, ich weiß, wir haben einen Hörer, der pendelt immer zwischen Rheinland-Pfalz und der Lausitz und dessen These ist quasi, der Osten ist in der Hinsicht auch da wieder Avantgarde, weil in der Eifel jetzt auch alles wegbricht. Irgendwann funktioniert selbst die katholische Frauengemeinschaft nicht mehr oder der Schützenverein, der alles stabilisiert hat. Im Grunde genommen haben wir dann mittlerweile, ich meine, ich glaube, das sind Gegenden, in denen du jetzt nicht unbedingt unterwegs bist, aber im Kern müssten wir doch dann eigentlich ein ähnliches Problem haben.
Naja, haben wir ja. Also Kaiserslautern oder Gelsenkirchen, es gibt ja die Orte, wo es so einen Strukturwandel gibt und auch so ein Wegbrechen von so einem Selbstverständnis. Mann, wir waren hier mal im Bergbau und so weiter und das war ja mal mein Leben und das war so bedeutsam auch für die Republik und so weiter. Und jetzt ist hier nichts mehr und jetzt schauen die Leute auf uns herab. Und wir haben es ja nicht nur in Westdeutschland, das hast du ja genauso in Nordfrankreich oder was weiß ich, in vielen anderen Regionen. Also das ist eh so ein Punkt. Über viele Themen, über die wir hier sprechen, es sind ja keine spezifisch ostdeutschen Themen eigentlich. Das wurde, glaube ich, zu lange dazu gemacht und dann auch in eine falsche Richtung geguckt. Also, oh ja, das ist wegen der DDR, die haben die Demokratie noch nicht verstanden. Also irgendwie so ein Gaslighting, die sind irgendwie verrückt, die sind irgendwie dumm, was, glaube ich, nicht hilfreich war. Wenn wir aber heute gucken, auch USA und so weiter, also die hatten alle keine DDR und wir haben da aber ähnliche Phänomene. Und ich glaube, das ist schon irgendwie, oder ich glaube nicht, das ist ja irgendwie obviously, dass das damit zu tun hat und so Leute aus dem Rust Belt und was weiß ich, dass die dann eben sagen, ey, irgendwie so wie das hier läuft, was die da oben veranstalten, das will ich nicht mehr, jetzt will ich mal jemanden, der das alles da in die Luft jagt.
Dann kommen wir doch jetzt zu der philosophischen Frage, die ich mir aufgeschrieben habe. Darunter geht's jetzt leider nicht, weil wir heute 35 Jahre Einheit feiern am 3. Oktober. Du als personifizierte deutsche Einheit, also nicht nur quasi aufgewachsen im neuen Deutschland, sondern eben auch in ganz Deutschland unterwegs. Jetzt kommt's, inwiefern sind wir ein Land und wo trennen uns immer noch Welten?
Ja, ich hab mir da schon Gedanken zu gemacht, viel. Ich finde schon, ja, wir sind ein Land und auch gerade in den letzten Jahren da sehr viel weitergekommen, habe ich das Gefühl. Also in der großen Paartherapie, nach viel Streit und lautem Streit und Ablehnung jetzt doch ruhigere Töne und nehmen schon auch gerade in meiner Generation auch von Westdeutschen ja dann großes Interesse und auch ein Anerkennen war und auch gegenseitig. Ich glaube, das haben Generationen vorher noch anders erlebt. Und habe schon das Gefühl, okay, ja, es gibt irgendwie Probleme, weiß ich, wie sind die Vermögen verteilt oder Anteil an Führungspersönlichkeiten generell, Ostperspektiven in den Medien auch und so, wo man noch nacharbeiten muss. Aber generell habe ich das Gefühl, es herrscht doch grundlegend ein liebenswerter Blick aufeinander und man hat sich doch irgendwie auch gern.
Das ist interessant, weil du sagst, da müsste man noch nacharbeiten. Ich denke ja immer so, also ich meine, ich war ja da schon Mitte 20, also jetzt werde ich 60. Was soll da noch nachgearbeitet werden? Also ich sehe das nicht. Also ich sehe immer, dass immer ab und zu mal solche Einschläge kommen, dass irgendjemand irgendwo rumposaunt, er möchte gerne die Mauer zurück, die sind alle doof. Oder dass man sozusagen als Ostdeutsche so wie so ein externer Speicher genutzt wird, wo irgendwie die negativen Gefühle abgelegt werden können.
Die sind undankbar.
Die sind undankbar, die haben so schöne Straßen und das haben sie auch. Das ist ja auch so.
Ja, man kann sie auch schlecht alt bauen.
Ja, kalt kann ich nicht kochen, um mal meine Schwiegermutter zu zitieren. Aber,
na, und die Frage ist ja auch, also schöne Straßen und dann hängen ja auch schöne Häuser dran, aber wem gehören die schönen Häuser? Ja, das ist ja wieder dann was vielleicht auch so ein bisschen Unmut erzeugt.
Genau, das ist das Thema Nacharbeiten. Ja, also das kannst du im Grunde nicht mehr nacharbeiten. Also die Vermögensverhältnisse, die Eigentumsverhältnisse sind manifestiert. Da wirst du jetzt nicht mehr, du wirst jetzt plötzlich nicht schaffen. Ich glaube, Carsten Schneider hatte mal so eine Idee, dass alle in Ostdeutschland geborenen Kinder, du
ich meine, 20.000 Euro
hat er
Euro. Uns ja hier bei uns im Podcast auch nochmal wiederholt.
Genau. Also der Ostbeauftragte, der ehemalige. Und das sind so, ich weiß, das ist total nett, der ist ein Schauertyp und so, aber ich empfinde das wie so ein Gnadenakt. Also das löst die Sache nicht, ja. Und es hat auch was DDR-haftes, also dieses Geburtenprämie für Kinder und so, ja. Da fühle ich mich abgeholt bei meinen Gefühlen, aber ich weiß natürlich, dass das bei weitem nicht reicht und dass einfach der Zug auch ganz schön abgefahren ist.
Ja, interessant, hast du auch recht. Mhm. Ich musste gerade an so ein Monopoly-Spiel denken, wo einfach ein paar Mitspieler schon sehr lange und sehr viele Runden da gemacht haben und jetzt kommt man irgendwie da hinzu und jetzt stehen aber überall schon Häuser und Hotels drauf.
Für den Osten reicht es nur für die Bachstraße, oder wie die heißt, und die anderen haben die Schlossallee.
Ja, man ist auch direkt pleite, wenn man irgendwo falsch würfelt. Ja. Das stimmt schon. Da muss man es vielleicht nacharbeiten, so ein bisschen euphemistisch, aber vielleicht auch ein bisschen, muss man nochmal Erwartungsmanagement betreiben. Ja, vielleicht wird man auch nicht mehr in den nächsten Jahrzehnten die superreichen Ostdeutschen in Masse haben, wie sie es vielleicht hier und da im Westen gibt.
Aber dann lass uns doch jenseits des Materiellen mal drauf schauen. Ich höre nämlich im Kern immer zwei Geschichten. Also die einen, die aus dem Osten in den Westen gegangen sind und für die das alles normal ist, die sich dann relativ zügig auch als Kölner, als Münchner, als Hamburger gefühlt haben, auch so akzeptiert wurden. Und andere, die sich immer noch mit dem Osten identifizieren, die auch immer noch als die Ossis angesehen werden. Wie ist denn das bei euch? Wie macht man das denn da? Als ob das jetzt jemand aus dem Busch ist. Was überwiegt denn aus deiner Sicht bei denen, die aus dem Osten in den Westen gegangen sind? Vor allen Dingen eben bei jungen Leuten, die jetzt in Köln, was weiß ich, wo studieren.
Also heute habe ich das Gefühl, das ist gar nicht mehr so Thema, dieses Verbergen.
Das ist eine Kompetenz, ne?
Ja, und eher so ein gesundes Selbstbewusstsein. Ja, es gehört zu mir. So, ja, ich bin von da und das kommt auch mit einem ganzen Strauß an wichtigen Erfahrungen und Perspektiven daher. Ich muss das irgendwie nicht verbergen. Also so sehe ich das und habe ich auch eigentlich das Gefühl in meinem Umfeld, dass alle so drauf sind. Kann auch sein, dass es jetzt irgendwie auch so ein Bubble-Ding ist, aber das war vor ein paar Jahren noch anders. Also als ich hergezogen bin, ich bin eigentlich voll mit diesem Stigma auch aufgewachsen. Also Ostdeutsch ist irgendwie uncool, ist irgendwie, ja, weiß ich nicht, peinlich und komische Dialekte und komische Leute einfach. Und als ich dann hier angefangen habe zu studieren, da war das für mich das größte Lob, wenn zu mir jemand gesagt hat, ach was, du bist Ossi, das merkt man aber gar nicht. Und das ja eigentlich total traurig.
Ist gar nicht wie die.
Ja, und das ist ja super traurig, ne? Dass das damals sich für mich so angefühlt hat, dass das jetzt was total Tolles wäre. Das hat sich dann erst geändert, ehrlich gesagt, mit so, ja, so 2015, sogenannte Flüchtlingskrise und Pegida und wo auch der Osten plötzlich stark aufs Tableau wiedergekommen ist, wo ich auch gemerkt habe, ah krass, irgendwie auch in meinem Umfeld, da gibt's jetzt irgendwie Leute, die da sehr hart drauf rumhacken und Mauer wieder hoch und Bombe drauf und was weiß ich nicht alles. Und das weiß man ja auch aus der Forschung, dass so Identitäten sich eigentlich dann verstärken, wenn sie angegriffen werden von außen. Und von anderen Leuten so aus meinem Umfeld weiß ich, dass es für sie auch so ein Moment war, wo man erstmal gemerkt hat, ach krass, ja, das ist komisch, warum sehe ich das denn anders? Oder wenn die denn jetzt sowas sagen, warum fühle ich mich denn jetzt irgendwie mit angesprochen oder habe das Gefühl, da geht es jetzt um meine Eltern und Großeltern und so weiter auch. Und dass da eigentlich erst so eine Auseinandersetzung mit so, was heißt das eigentlich, Ostdeutsch sein, für viele angefangen hat. Und für mich, also bis zu dem Zeitpunkt, also Mauerfall und Wiedervereinigung, das war für mich zum Beispiel eine Einheit. Das war so ein Ding, was so passiert ist. Nicht wie du das vorhin auch richtig gesagt hast, nur dass es ja eigentlich beim Mauerfall um was anderes ging. Und dann auch so Treuhand und was weiß ich nicht alles, was passiert ist. das hatte ich alles gar nicht auf dem Schirm. Das war eigentlich so wichtig für mein Aufwachsen, wie das so gestaltet war. Aber ich kannte diese Begriffe und das war für mich alles hohl. Auch DDR, ja, weiß ich, hässliche Tapeten und hässliche Fahrräder. Aber was das eigentlich für ein Staat war, warum es darum ging und so, habe ich erst so richtig dann angefangen, mich damit zu beschäftigen. Weil ich hatte da auch das Gefühl, dass vorher diese Themen auch lange so ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht so ein bisschen auch so zu schmerzhaft und will man nicht die ganze Zeit drüber sprechen, vielleicht auch ein bisschen tabuiert und ist doch jetzt alles vorbei und jetzt wollen wir in die Zukunft schauen.
Wir jammern nicht,
wird uns ja auch vorgehalten, also halt ihr hier wieder. Mhm. Und das wollen wir jetzt alles so hinter uns lassen. Und in dem Sinne bin ich ja wirklich dann irgendwie so ein Symbol der Einheit, weil ich glaube, für viele Ostdeutsche aus anderen Generationen auch, hätten das ähnlich gefühlt. Ja, wenn zu dir jemand sagt, ach, du bist ein Ossi, das merkt man gar nicht. Ja, das ist ja wie ein Orden, der einem verliehen wird. Oh, jetzt habe ich es geschafft, jetzt gehöre ich richtig dazu.
Übrigens auch andersrum. Also war wirklich so. War eine Gästin, die hier auch schon zu Gast war, habe ich lange Jahre in einem Bundesland getroffen. Und als ich mich quasi verabschiedet habe, sagte sie dann den Satz, ach, Sie sind gar nicht aus dem Osten? Und da habe ich dann so für einen Moment gedacht, ach, hast du alles richtig gemacht? Dann habe ich wieder gedacht, will ich das eigentlich? Also ich habe da auch so vor mich hingedacht, also was ist denn das jetzt hier eigentlich, dass ich hier quasi Mimikry veranstalte?
Ja, und das musst du dir vorstellen, dass dir das andauernd passiert, sobald du sozusagen die Zonengrenze überschreitest, dass ständig jemand zu dir sagt, ach, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Gut gemacht.
Ja.
So gut assimiliert.
Ja.
Und das hörst du dir eine
Mein
Weile
Kopf
an. Und auch was Henrik gerade sagt, dieses, wenn man merkt, das geht jetzt hier gar nicht so sehr um mich, das geht jetzt auch um die bisschen um Würde meiner Großeltern oder Eltern. Ich glaube, ich muss jetzt mal was sagen, so, ja. Weil man spielt das ja lange auch mit, weil es hilft ja auch. Und das ist so eine Dauererfahrung. Und ich glaube auch manchmal, ich bin auch extrem sensibel geworden, ja. Also ich habe früher viel mehr ausgehalten. Inzwischen bin ich so richtig, gehe ich gleich hoch, ja.
Aber es hilft natürlich auch, wir alle sind ja manchmal schwach. Und
Nein.
Schubladen helfen ja auch gerne weiter. Also man kann ja auch vieles in so Schubladen einfach ablegen dann an der Stelle.
Externer Speicher, genau.
Ja, genau.
Der sind wir. Und du bist unser Gast.
Ja. Stimmt, wir sind ja auch in Ost-Berlin, wenn man es genau sieht.
Ja.
Sind zwar nur 100 Meter, aber schade. So, Henrik, wir müssen jetzt irgendwie zusehen, dass wir aus der Nummer, man geht ja immer perspektivisch aus sowas raus. Wir sind ja angefangen in den Schlägerjahren und in den Nullerjahren und jetzt sind wir angekommen im Heute, haben irgendwie festgestellt, in einer jüngeren Generation gibt es das Problem, zwar irgendwie noch so zwischen Ost-West, aber würdest du sagen, wir sind auf so einer Folklore-Ebene angekommen, so wie, das sind halt die Bayern, die haben eine Maske, aber wir sind auch ganz süß mit dem, was sie da machen, mit dem Gejodel.
Ja, vielleicht noch nicht ganz auf der Folklore-Ebene, aber ja, ich würde schon sagen, dass sich das immer weiter rauswächst und auch so ein bisschen anders gestaltet und diese Zuschreibung, diese Schubladen, ja, das macht ja immer auch Sinn, auch für sich selber, um irgendwie so Ansprüche zu formulieren und ja, so Ostidentität, wir gehören irgendwie zusammen, weil wir bewohnen diesen Raum und wir haben irgendwie auch vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht, aber man muss ja auch immer aufpassen, dass es nicht so zu so Mario Barth-mäßig wird und wir Ossis, wir sind ja alle so und die Westis, die haben ja alle hier auch die Nase da oben und so weiter und ich habe aber das Gefühl, dass das auch eigentlich viele auch schon jetzt so erkannt haben und auch, dass man den Osten auch in seiner Vielschichtigkeit heute anerkennt. Also die Bundesländer sind unterschiedlich. Es gibt Unterschiede zwischen Stadt, Land, innerhalb der Städte. Die Menschen im Plattenbauviertel, die erleben andere Sachen als die in den schicken Altstädten. Dann Menschen, die irgendwie queer auf dem Dorf sind oder so, die erleben nochmal was ganz anderes. Oder irgendwie die schwarze Aktivistin aus Leipzig und so. Also, dass der Osten auch divers ist, genauso wie der Westen divers ist. Und und das vielleicht jetzt so eine arbeitslose Alleinerziehende aus dem Ruhrpott dann doch irgendwie mehr auch gemeinsam hat mit der arbeitslosen Alleinerziehenden aus Cottbus, als vielleicht irgendwie mit dem Immobilienmakler aus Münster oder was weiß ich. Also ich habe schon das Gefühl, dass die Problemlagen andere sind und dass es auch klar wird und dass das eher ja gerade in nachfolgenden Generationen eher ein bisschen folkloristischer wird und nicht mehr so aufgeheizt und wir gegen die und die sind ganz anders und wir haben hier den Kalten Krieg gewonnen und was weiß ich nicht alles.
Aber noch eine ernste Frage. Die Ostbeauftragte hat ja wieder den neuen sogenannten Elitenmonitor vorgestellt. Die nicht so ganz überraschende Erkenntnis, dass Ostdeutsche weiter unterrepräsentiert sind in den Eliten. Auch nicht so überraschend, dass Westdeutsche eine Ostquote ablehnen für ostdeutsche Führungspositionen. Für mich, also mich hat dann doch überrascht, dass aber selbst die Ostdeutschen mehrheitlich gar keine Quote haben wollen. Also dass man, was weiß ich, wie bei, dann sieht so ein Aufsichtsrat von 10 Leuten demnächst 4 Frauen, 2 Ostdeutsche aus, man quotiert alles. Was hältst denn du von sowas eigentlich? Weil das, es ist ja nun mal so, dass Ostdeutsche da eben weniger vertreten sind. Eine Gesellschaft lebt von Diversität, dass alle Standpunkte sichtbar werden. Hältst du für so eine Quote auch für Quatsch?
Quatsch nicht, Quatsch würde ich nicht sagen. Ich glaube auch, dass das Sprechen über diese Themen wichtig ist und dass auch mit diesem Quoten-Buzzword, dass man da auch immer gut so ein Gespräch dann auch aufmachen kann. Es stimmt ja, dass das irgendwie, dass Ostdeutsche unterrepräsentiert sind und es wird ja sogar noch schlimmer, also es werden wieder weniger und nicht mehr in irgendwelchen Führungsgremien. Ich verstehe schon auch, was an Quoten problematisch ist, dass man natürlich dann immer auch so ein bisschen so ein Marker hat, ja, du bist ja nur hier, weil wir brauchten noch jemanden und es hat jetzt vielleicht gar nicht so viel mit deiner Kompetenz zu tun. Also man hat dann schon nochmal vielleicht auch nochmal mehr so eine Beweislast, dass man jetzt wirklich hier ja beweisen muss, ich darf auch hier sein und nicht nur weil man noch jemanden brauchte. Ja, das finde ich schon auch problematisch und das verstehe ich schon, warum viele Leute auch sagen, nee, habe ich keine Lust drauf und wenn, dann will ich mich richtig da reinarbeiten. Aber ist ja bei Frauenquote ist ja auch ein Riesenthema, ne? Mhm. Und aber scheinbar ja hat sich das gar nicht so eingelöst, sondern im Gegenteil, ne, dass eigentlich die Leute ganz froh sind, dass es diese Quoten irgendwann mal gab, um auch so Sachen, so Mechanismen so aufzubrechen.
Ja, das glaube ich auch. Du hast ja Buzzword gesagt, dass, darum geht es eigentlich, es zu debattieren, es aufzuzeigen, sichtbar zu machen, also mal durchzuzählen. Das ist eigentlich der ganze Sinn. Und ich würde es auch nicht direkt aus der Hand geben und sagen, Quoten sind untauglich. Die Frauenquoten haben ja gezeigt, zum Beispiel jetzt bei mir im Journalismus, als ich angefangen habe im Politikjournalismus, war das ein absoluter Anzugträgerjob und du konntest da irgendwo dich da hinten rumdrücken mit den anderen 2 Frauen. Und inzwischen sind so viele Frauen, da sieht man gerade auch so unter Korrespondentinnen und so, Wahnsinn. Also es ist ganz, ganz toll. Also es ist was gelungen, es kann sich bewegen. Und das hat, glaube ich, auch mit der, dass man sagt, okay, also wenn wir es nicht geregelt kriegen, müssen wir quotieren. So.
Welchen Satz oder welche 2 Sätze würdet ihr gerne in der Rede des Bundeskanzlers aus dem Sauerland zum Tag der Deutschen Einheit 35 Jahre hören, Anja?
Na, du hast ja Dinger hier.
Ich schiebe an der Stelle.
Gelegentlich bin ich gerne dort. Nein.
Er spricht sonst immer von den Leuten, denen man das erklären
ja,
muss.
Genau. Naja, ich sehe euch. Und wir gehören zusammen.
Ja, und vielleicht auch umdrehen. Also ich bin gerne dort, weil das macht mich reicher. Ich kann da gut auch was lernen und zuhören.
Schöner geht's nicht, Malte, oder? Was würdest du denn
dir wünschen? Ich wollte gerade so eine Kunstpause lassen nach all dem, ja. Um dann
macht
einfach
einen Schnitt
in die Verabschiedung zu...
Nee, jetzt möchte ich deinen Satz aber auch noch hören.
Ich habe aber keinen Satz dazu.
Ach so, komm.
Ich bin ja viel zu sehr Friedrich Merz, als dass ich da einen Satz zu hätte.
Friedrich Merz stellt sich hin und sagt, hört alle Wahlkreis Ost. Das wär's doch.
Ich höre Wahlkreis Ost und ihr solltet es auch tun. Genau.
Danke an Anja Meyer, die Chefreporterin des Focus Magazins. Danke an Henrik Bolz, Musiker, Autor, Podcaster und sonst noch sehr vieles mehr. Wahlkreis Ost, unseren Podcast wegen der Herbstferien erst in 3 Wochen wieder, unter anderem in der ARD Audiothek. Und mit so viel Harmonie haben wir selten einen Podcast beendet. Dankeschön. Tschüss.
Danke euch.
Wahlkreis Ost, der Politik-Podcast aus Leipzig.
Und jetzt habe ich noch einen Hörtipp für euch. Das passt gut zu dem, über was wir gerade mit Henrik Bolz gesprochen haben. Denn im Podcast DNA des Ostens geht es um Deutschland, um Ost und West und um das Zusammenwachsen. 35 Jahre Wiedervereinigung, aber, so sagen jetzt manche und vor allem Ältere, die Unterschiede zwischen Ost und West, Die sind nach wie vor ein Thema. Man könnte auch sagen, die Wiedervereinigung ist aus Sicht mancher, eben nicht aller, wie wir bei Henrik Bolz gehört haben, noch immer ziemlich unvollendet. Viele Menschen im Osten, gerade die Älteren, fühlen sich nicht gesehen und als Bürger zweiter Klasse. Im Westen dagegen schauen viele mit Unverständnis gen Osten, gerade bei Wahlen. Warum ist es so? Warum ist dieses Zusammenwachsen so schwierig und wie könnte es besser gehen? Darum geht es bei DNA des Ostens. Host des Podcasts ist die bekannte Schauspielerin Anna Thalbach. Und alle Folgen gibt es in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Hört einfach mal rein. Den Link packen wir euch in die Shownotes.